SRF 3.
Die Bombenexplosion in der türkischen Hauptstadt Ankara mit vielen Toten. Welche Folgen hat diese für diese sowieso schon instabile Lage im Land? Ein Schwerpunkt. Gegen das Freihandelsabkommen in Berlin drücken Zehntausende auf der Straße ihren Unmut gegenüber dem Abkommen zwischen der EU und den USA aus. Und der Tag gegen die Todesstrafe. Bundesrat Didier Burkhalter legt beim Thema Todesstrafe die Diplomatie ab und steckt sich und der Welt ehrgeizige Ziele. Und der Blick auf das Wetter: im Norden weiterhin Hochnebel mit einer Obergrenze von 1200 bis 1500 Metern, mit Bise kaum mehr als 12 Grad. Info 3, heute mit Patrick Seiler. Mindestens 86 Tote und mehr als 180 Verletzte. Das ist die vorläufige Bilanz nach dem Doppelanschlag während einer Friedensdemonstration heute Morgen in der türkischen Hauptstadt Ankara. Der türkische Präsident Erdogan spricht von einem abscheulichen Anschlag auf Einheit und Frieden des Landes. Thomas Akola aus der Nachrichtenredaktion fasst die Lage zusammen.
Zum Anschlag bekannt hat sich bisher niemand. Die pro-kurdische Partei HDP vermutet allerdings, dass sie das Ziel der Attentäter gewesen sei. Die beiden Bomben seien inmitten von HDP-Anhängern detoniert, teilte die Partei mit. Sie spricht von einem Massaker und einem barbarischen Angriff auf diejenigen, die Frieden im Land und kein Blut vergießen wollten. In den vergangenen Monaten war der Konflikt zwischen der Regierung und den kurdischen Rebellen in der Türkei wieder eskaliert. Hunderte Menschen starben. Die türkische Regierung und die PKK werfen sich gegenseitig vor, die bis Juli geltende Waffenruhe gebrochen zu haben. Die PKK ihrerseits will nun aber offenbar zumindest vorerst keine weiteren Angriffe auf türkische Sicherheitskräfte mehr verüben. Außer die PKK werde selbst angegriffen. Gestern Abend sagte ein Führungsmitglied gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, die PKK sei zu einer Waffenruhe mit der türkischen Regierung bereit.
Thomas Akola. Bekannt zu diesen Anschlägen hat sich bislang niemand, doch für die türkische Regierung ist klar, dass es sich um einen Terrorakt handelt. Ich habe Reinhard Baumgarten in Istanbul gefragt, wer denn hinter den Anschlägen stecken könnte.
Die erste Vermutung, die sich hier aufdrängt, ist, dass es wieder eine Querverbindung gibt zur Terrormiliz, die sich selbst Islamischer Staat nennt. Es hat ja einen Terroranschlag gegeben Ende Juli in der Grenzstadt Suruç im Südosten der Türkei. Und da haben die türkischen Behörden herausgefunden, dass der Täter, ein 20-jähriger Mann aus Adıyaman, Querverbindungen hatte zu eben dieser Terrormiliz. Und im Moment laufen die Ermittlungen. Der Innenminister sagt, er könne leider dazu nichts sagen, um die laufenden Ermittlungen nicht zu stören. Aber die Öffentlichkeit, die Medien spekulieren in diese eine Richtung und die rechten Medien, die regierungsnahen Medien spekulieren in die andere Richtung, nämlich die PKK selber soll den Anschlag verübt haben.
Sie haben ihn schon ganz kurz angetönt und trotzdem noch kurz etwas detaillierter. Wie reagiert die Öffentlichkeit in der Türkei, aber wie reagiert auch die Regierung auf diesen Anschlag?
Die Regierung in Gestalt von Präsident Erdogan hat den Anschlag als abscheulichen Angriff verurteilt. Dieser Angriff der Ziele auf die Einheit und Solidarität und den Frieden des Landes. Die Öffentlichkeit, ein Beispiel in Istanbul hier, Taksimplatz, fand vorhin ein kleiner Sitzstreik statt. Demonstranten, so 150 bis 200, haben sich einfach niedergelassen in stummem Protest, um gegen diesen Anschlag zu demonstrieren. Und die Regierung und der Nationale Sicherheitsrat sind zusammengekommen, um die Sicherheitslage jetzt in der Türkei zu erörtern.
Die Türkei steckt auch jetzt wieder mitten im Wahlkampf und Sie haben es auch schon angetönt, schon vor dem letzten Wahlkampf im Juni kam es in Diyarbakır und in Suruç zu Attentaten. Gibt es nun einen wirklich direkten Zusammenhang oder kann man das noch nicht sagen?
Wir können tatsächlich aufgrund der extrem dürftigen Faktenlage, die uns bekannt ist, nur spekulieren. Es gibt Indizien, die das nahelegen könnten, aber wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass da ein roter Faden besteht.
Was hat oder was kann dieser Anschlag nun für Folgen für die sowieso schon recht instabile Lage in der Türkei und auch für die Wahlen am 1. November haben?
Ja, die Frage wird immer drängender, können unter solchen Sicherheitsbedingungen überhaupt freie und faire Wahlen stattfinden? Gehen die Leute tatsächlich überhaupt zur Urne? Müssen sie damit rechnen, dass auch irgendwelche Wahllokale in die Luft gesprengt werden. Diese Gefahr ist ja nicht von der Hand zu weisen. Die türkische Regierung tut alles, um ja, die Bürger zu versichern, das Land sei sicher. Dass das Land nicht sicher ist, erleben wir seit Ende Juli. Da wurde der Waffenstillstand von beiden Seiten, sowohl von der PKK als auch von Regierungsseite, aufgekündigt. Und seitdem haben wir mehrere hundert Tote. Wir wissen nicht genau, wie viel. Wir wissen, es sind ungefähr 150 Sicherheitskräfte, Soldaten und Polizisten. Wie viel PKK-Guerillas umgekommen sind, wissen wir nicht. Die Regierung spricht von 2000. Ich halte die Zahl für maßlos übertrieben. Aber es dürften sicherlich auch einige hundert sein. Die Sicherheit hat sich in den vergangenen 2 Monaten einfach dramatisch verschlechtert. Und insofern können wir nicht davon ausgehen, dass es wirklich geschützte Wahlen gibt. Also da muss die Regierung extrem viel nachlegen, um die Sicherheit wiederherzustellen. Und das geht sicherlich nicht mit Kampfbombern über dem Nordirak und Südostanatolien.
Reinhard Baumgarten ist Korrespondent der ARD in Istanbul. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Soweit unser Schwerpunkt zu den Bombenanschlägen in Ankara. Unsere Nachrichtenredaktion hält Sie über die neuesten Entwicklungen auch weiterhin auf dem Laufenden. Und nun zu weiteren Nachrichtenmeldungen mit Bettina Studer, und sie beginnt in Berlin.
Dort sind nach Angaben der Polizei 100.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die geplanten Freihandelsabkommen der EU mit den USA, kurz TTIP, zu protestieren. Die Veranstalter sprechen sogar von 250.000 Teilnehmern. Mit den Abkommen sollen Zölle wegfallen und der Handel zwischen den USA und der EU liberalisiert werden. Die Demonstranten kritisieren dies, weil sie fürchten, dass Großkonzerne damit bisher gültige soziale und ökologische Standards unterlaufen würden. Zum Protestmarsch aufgerufen hat ein Bündnis aus Gewerkschaften, Umwelt- und Konsumentenorganisationen sowie Globalisierungskritiker. Auf der griechischen Insel Lesbos soll in den kommenden Tagen der erste sogenannte Hotspot in Betrieb gehen, ein Zentrum für die Registrierung von Flüchtlingen. Das habe die griechische Regierung versprochen, kündigte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos nach Gesprächen in Athen an. Insgesamt sollen bis zu 5 solche Hotspots entstehen. Die russische Luftwaffe hat erneut Ziele in Syrien bombardiert. Laut dem Verteidigungsministerium sind in den letzten 24 Stunden Dutzende Kommandoposten und Munitionslager der Terrormiliz IS und anderer Militanter zerstört worden. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden auch die Provinzen Latakia und Hama angegriffen. Dort seien keine größeren Stellungen des IS. Die US-Luftwaffe teilte mit, sie habe ebenfalls 25 Luftschläge gegen den IS geflogen. In Jerusalem sind bei 2 verschiedenen Messerattacken 5 Israelis verletzt worden. Die beiden palästinensischen Angreifer wurden erschossen, wie die Polizei mitteilt. Die Anschläge erfolgten an einem der Eingänge zur Jerusalemer Altstadt. Dort hatte die Polizei ihre Präsenz verschärft wegen ähnlicher Attacken in den vergangenen Tagen. Bereits in der Nacht war ein Palästinenser bei Protesten in Ostjerusalem erschossen worden. Ein weiterer erlag heute Schussverletzungen, die er sich am Freitag zugezogen hatte, bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten im Gazastreifen. Wie angekündigt, hat der Präsident des Europäischen Fußballverbands, Michel Platini, Einspruch erhoben gegen seine Suspendierung durch die Ethikkommission des Weltfußballverbandes, FIFA. Unterstützung erhält Platini dabei vom französischen Fußballverband. Ein Sprecher sagte, man erwarte von der FIFA-Beschwerdekammer einen Entscheid innerhalb 10 Tagen. Auch der südamerikanische Fußballverband unterstützt Platini, der für das Amt des FIFA-Präsidenten kandidiert. Seine Suspendierung sei nicht verhältnismäßig, heißt es in einer Mitteilung. Man sei überzeugt, dass Platini die Fähigkeit habe, die FIFA zu führen. Das Wetter, auch der Sonntag, wird vom Hochnebel dominiert. Die Obergrenze sinkt morgen auf 12 bis 1500 Meter. Mit Biese gibt es kaum mehr als 12 Grad. Über dem Hochnebel, im Wallis und im Tessin, scheint auch morgen die Sonne, dies bei knapp 20 Grad.
Info 3, Abend.
Die Menschenrechtspolitik zählt zu den Eckpfeilern der schweizerischen Außenpolitik. Dazu gehört auch der Einsatz gegen die Todesstrafe. Bis in 10 Jahren soll sie weltweit abgeschafft sein oder zumindest nicht mehr vollstreckt werden. Für dieses hohe Ziel engagiert sich Außenminister Didier Burkhalter. Wie die Schweiz dabei vorgeht, wollte Max Ackermann genauer wissen am heutigen Internationalen Tag gegen die Todesstrafe.
Bundesrat Didier Burkhalter ist der Diplomat in Person, höflich, verständnisvoll, kompromissbereit. Wenn es ums Thema Todesstrafe geht, wird der Schweizer Außenminister aber deutlich.
Todesstrafe ist falsch.
Und zwar für jede Art von Verbrechen.
Ob jemand etwas ganz schlimm gemacht hat, dann muss er bestraft sein. Und es gibt ganz schlimme Strafe dafür. Die Frage ist politisch und auch, ich würde sagen, philosophisch, ist die Todesstrafe durch die Menschen gerecht? Kann ein Mensch entscheiden, dass ein anderer Mensch sterben soll? Und kann man dann durch den Staat töten?
Nein, ist Bundesrat Burkhalter überzeugt und seine Meinung gewinnt an Boden. Bereits haben 103 Länder die Todesstrafe ganz abgeschafft, weitere etwa 60 wenden sie faktisch nicht mehr an. Der Trend zur weltweiten Ächtung der Todesstrafe sei eindeutig, sagt Patrick Walder von Amnesty International Schweiz, obwohl es in jüngster Zeit auch Rückschläge gegeben habe.
Beunruhigend ist insbesondere, dass einzelne Staaten die Todesstrafe wieder einführen oder rechtfertigen mit dem Hinweis auf Terror und Verbrechen. Dabei wirkt die Todesstrafe nicht abschreckender als andere Strafen.
Das belegten unzählige Studien. Von der Schweiz erwartet Amnesty International, dass sie sich nicht nur auf internationalen Konferenzen für die Abschaffung der Todesstrafe einsetze, sondern auch im direkten Kontakt mit jenen Staaten, die sie noch anwendeten.
Das ist natürlich etwas schwieriger, problematischer, als das etwa im Rahmen der UNO zu tun, wenn man dann mit Regierungen wie China oder Iran das Thema diskutieren muss, bläst einem sicher ein anderer Wind entgegen.
Da sei diplomatisches Geschick gefragt und Diskretion, bestätigt Außenminister Burkhalter und versichert gleichzeitig, dass man das Thema sehr oft anspreche, auch wenn die Öffentlichkeit nicht immer davon erfahre. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, die Todesstrafe ist verboten. Diese zwei Sätze aus der Schweizer Bundesverfassung sollen dereinst auch weltweit gelten.
Das will ich. Ob das gelingt, das wird nicht nur von der Schweiz abhängen, aber wir werden sehr viel machen und sehr viel schaffen, sehr viel arbeiten mit viel Überzeugung, um dass es gelingt.
Das hochgesteckte Ziel der Schweizer Diplomatie bereits 2025, in 10 Jahren also, soll kein Land der Welt mehr die Todesstrafe vollstrecken.
So viel Info 3 am Samstagabend, produziert und moderiert von Patrick Seiler. Die Sonntagsausgabe steht morgen Abend um 5 auf dem Programm. Bis dahin, schönes Wochenende.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.